Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klarer Kopf mit EMDR, deinem Podcast für mentale Gesundheit und emotionale Balance. Willkommen zum zweiten Teil meiner Episode über Traumaleid. Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, was kleine Traumata, Traumataleid sind und wie sie unser Leben beeinflussen können. Jetzt gehen wir gemeinsam tiefer und werfen mal einen Blick auf die physiologischen und neurologischen, neurobiologischen Prozesse, die hinter diesen Erlebnissen stehen. Warum können kleine, alltägliche Ereignisse so tief in unserem Gehirn gespeichert werden? Welche Rolle spielen dabei Stresshormone, die Amygdala oder auch die Neuroplastizität? Und wie zeigt sich das alles in unserem Körper? Die Antworten darauf helfen uns gemeinsam, die Mechanismen hinter Traumaleid besser zu verstehen. Dieser Podcast ist für dich, wenn du dich für die Zusammenhänge zwischen Gehirn, Emotionen und Erinnerungen interessierst. Wenn du wissen möchtest, warum kleine Ereignisse so große Auswirkungen auf deine Gedanken und Gefühle haben können, dann bist du hier genau richtig. Wenn du jedoch auf der Suche nach einer detaillierten klinischen Analyse von Traumata bist oder spezifische therapeutische Maßnahmen benötigst, dann könnte dieser Podcast nicht das Richtige für dich sein. Ich empfehle dir in solchen Fällen, ja, dir professionelle Hilfe zu suchen, bei einem Coach, bei einem Therapeuten, um das dann richtig anzugehen. Fangen wir an. Stell dir vor, du sitzt in einem Raum voller Menschen. Du spürst, wie alle Augen auf dich gerichtet sind. Es ist ein Moment, den du als Kind erlebt hast. Ein Referat in der Schule. Dein Herz klopft damals so laut, dass es in deinen Ohren dröhnt. Die Worte kamen nicht richtig heraus. Jemand aus der hinteren Reihe kicherte. Und du wolltest nur noch, dass es vorbei ist. Jahre später denkst du kaum an diese Situation, an diesen Moment zurück. Und doch spürst du immer wieder dieses flaue Gefühl, wenn du vor Menschen sprechen sollst. Was damals wie ein ziemlich harmloses Erlebnis erschien, hat sich aber tief in deinem Gehirn und deinem Körper eingeprägt. Das ist die Macht von Traumaleid. Kleine alltägliche Erlebnisse, wie wir sie alle erleben, die aber emotional so stark aufgeladen waren, dass sie sich wie unauslösliche Spuren in uns festgesetzt haben. Und heute möchte ich eben gemeinsam mit dir erforschen, wie unser Gehirn solche Erfahrungen speichert, warum sie so oft so lange präsent bleiben und wie sie vor allen Dingen unser Denken und Fühlen beeinflussen. Stell dir dein Gehirn einfach wie ein gigantisches Archiv vor, eine riesengroße Bibliothek, in dem jeden Tag unzählige neue Erlebnisse eingeordnet werden. Und hier gibt es einen besonderen Wächter, der nämlich darüber entscheidet, welche Erinnerungen in die wichtigen Akten wandern und welche eher im Hintergrund wieder verschwinden. Und dieser Wächter, der heißt Amygdala. Das ist ein kleiner, mandelförmiger Bereich tief in deinem Gehirn. Ja, seine Aufgabe natürlich als Wächter ist, dich zu beschützen. Dieser Amygdala ist wirklich ein Wächter, das ist ein Sicherheitsexperte. Und der ist rund um die Uhr auf der Hut, der macht nie Pause, der ist immer da, 24/7. Wann immer ein Erlebnis mit starken Emotionen, zum Beispiel mit Angst, mit Scham oder mit Schmerz verbunden ist, dann schlägt dieser Sicherheitsexperte Alarm. Stell dir vor, du stehst eben vor einer Klasse und jemand macht eine abfällige Bemerkung über dich, lacht über dich, macht irgendeinen Witz über dich. Und dein Gesicht wird heiß, dein Herz rast, ein Moment von Scham. Und für die Amygdala ist das nämlich dann ein rotes Alarmsignal, eine riesengroße rote, sich drehende Leuchte. Achtung, das hier ist wichtig. Merken, damit sowas nie wieder passiert. Und dieser Wächter, der ist auch noch ziemlich akribisch. Der notiert sich jedes Detail. Den Raum, die Gesichter der Menschen, die Worte, die gefallen sind, der Geruch, andere Geräusche, einfach alles, was irgendwie damit verbunden sein könnte. Und diese Information, die wird tief im Gedächtnis verankert, damit du in Zukunft eben ähnliche Situationen meiden kannst. Doch hier liegt auch das Problem. Diese Amygdala, die kann nicht zwischen einer echten Gefahr und einem eigentlich harmlosen Moment unterscheiden. Das ist für die Amygdala genau das Gleiche. Für die fühlt sich eine blamierende Bemerkung genauso bedrohlich an wie ein Raubtier, das vor dir steht und dein Leben bedroht. Jahre später betrittst du dann einen Raum voller Menschen und sollst irgendwas sagen. Im Job, vielleicht aber auch einfach bei einer Gesellschaft, wo du irgendwas sagen musst. Und plötzlich spürst du dann eben wieder dieses Herzklopfen, diese Unsicherheit. Und da ist dann eben deine Amygdala, dieser treue Wächter, der immer da ist, der ist auf der Hut. Der sagt nämlich dann, Achtung, das erinnert mich an damals. Alarm. Aber der Kontext ist eben längst ein anderer. Die Klasse, die dich ausgelacht hat, die Bemerkungen gemacht hat, die ist überhaupt nicht mehr da. Die ist Vergangenheit. Doch die Emotionen, die damals gespeichert wurden, die wirken aber immer noch, weil die eben damit gespeichert wurden. Und so arbeitet die Amygdala wie so ein übervorsichtiger Schutzengel, eher so wie so eine, ja, wie so ein Helikopterelternteil, sagen wir es mal so, das immer da ist, der lieber eben viel zu oft Alarm schlägt, als dich unvorbereitet in Gefahr zu bringen. Die merkt sich die Emotionen, aber viele Details, aber auch nicht alles. Sie merkt sich zum Beispiel überhaupt nicht den Kontext. Dadurch bleibt die dann wachsam, bereit, bei jeder noch so kleinsten Ähnlichkeit erneut Alarm zu schlagen. Selbst wenn es eben heute überhaupt gar keinen Grund mehr gibt, dich davor zu schützen, sondern dich eher behindert, wenn du das eben nicht mehr angehst. Die Intensität der Emotion oder der Emotionen, die du damals gespürt hast, die machen diese Erinnerung so unglaublich mächtig. Während positive Erlebnisse oft ganz leise ins Archiv wandern, bekommen die negativen so ein blinkendes Warnschild. Achtung, Achtung, wichtig, sofort zugänglich halten. Und genau das macht es so schwer, sie loszulassen. Und genau deswegen merken wir uns eben mehr diese negativen Erfahrungen, als dass wir uns an positive Erfahrungen erinnern können. Das ist nämlich genau die Chance. Wenn du verstehst, wie dein innerer Wächter arbeitet, dann kannst du eben beginnen, ihn umzustimmen, eben auch mit positiven Gedanken. Es ist, als würdest du dem nämlich sagen, danke, dass du auf mich aufgepasst hast, das war ganz wichtig, als ich noch kleiner war oder in der Vergangenheit, aber ich bin jetzt sicher, das ist nicht mehr so wie früher, ich brauche diesen Alarm nicht mehr. Und wie kann man das diesem Wächter eben am besten beibringen? Wie kann man das lösen oder angehen? Da gibt es eben Techniken wie das EMDR, das schult diesen Wächter eben quasi neu. Das sorgt eben dafür, dass der Wächter sich auch mal entspannen kann und du selbst vor allen Dingen auch in die Gegenwart zurückkehrst. Neben der Amygdala gibt es noch einen weiteren Teil im Gehirn, der dafür zuständig ist, eben mit diesen Geschichten, mit diesen Emotionen klarzukommen. Und das ist der sogenannte Hippocampus. Den kannst du dir so vorstellen, das ist so ein Geschichtenerzähler, der aber immer mal wieder ins Stolpern gerät. Warum gerät er ins Stolpern? Ja, weil der immer wieder unterbrochen wird. Stell dir, wie gesagt, am besten bildlich, das ist immer am allerbesten, so ein Geschichtenerzähler, der sitzt in seinem Sessel, hat ein Buch auf den Knien drauf und schreibt einfach die Geschichten auf. Der schreibt alles in so ein zusammenhängende Geschichten und packt die so zusammen. So ein Buch deines Lebens quasi. Und da schreibt er quasi alles rein, was an Erinnerungen so Platz hat. Was ist passiert? Wo warst du? Wann war das? Und normalerweise ist dieser Hippocampus ein Meister darin, diese Geschichten ordentlich zusammenzupacken, zu schreiben und danach auch ordentlich abzulegen, damit du später eben darauf zugreifen kannst. Aber unter starkem emotionalen Stress, wie das eben bei Traumaleid oft der Fall ist, da gerät er ins Stolpern. Stell dir vor, du bist in der Schule und machst einen Fehler vor deiner Klasse. Hast irgendeine falsche Aufgabe, hast irgendwas falsch verstanden und dein Gesicht wird heiß. Du hörst das Gelächter der Mitschüler, der Lehrer schaut dich streng an oder verdreht die Augen oder was auch immer. Und der Hippocampus versucht dann diese Erfahrung erstmal einzuordnen. Okay, 5. Klasse, Matheunterricht bei Herrn Schmidt, nichts Lebensbedrohliches, alles okay. Aber während der noch dabei ist, diese Geschichte selber zu schreiben, meldet sich die Amygdala mit, kann man sich auch vielleicht vorstellen, als so ein kleines Männchen mit so einer roten Lampe oben auf dem Kopf, mit einem lauten Alarm, Achtung, das ist gefährlich, merkt ihr das sofort. Und dann kommt der gar nicht mehr dazu, das alles vernünftig niederzuschreiben. Dieser Hippocampus-Erzähler, der verliert den Faden. Und statt die Erinnerungen dann ordentlich zu verpacken und ins Archiv zu legen, verbleiben dann eben Bruchstücke übrig. Das Geräusch des Lachens, der Blick des Lehrers, vielleicht irgendwelche Gerüche, vielleicht auch ein Geschmack, das kann auch sein, wenn man währenddessen was getrunken hat, vielleicht auch irgendwas im Interieur der Klasse, einen Teppich, einen Schreibtisch, was auch immer. Und diese Fragmente, die werden einfach lose gespeichert, ohne irgendeinen klaren Kontext. Die fliegen einfach so im Kopf quasi herum. Und weil der Hippocampus eben überfordert war, wird diese Erinnerung nicht als Vergangenheit markiert, sondern die verbleibt wie so ein schwelender Glutkern, der jederzeit bereit ist, wieder aufzuflammen. Also es ist nicht so, dass der Hippocampus dann sagen kann, ja, ist eine schöne Geschichte, das ist in der Vergangenheit, sondern für den Hippocampus ist das dann quasi die ganze Zeit irgendwie aktiv. Und das Problem ist dann eben, dass diese fragmentierten Erinnerungen, wie gesagt, Geschmack, Geruch, irgendwas, was man gesehen hat, dann eben nicht als etwas, das damals passiert, abgespeichert wird, sondern es wirkt eben wie so eine zeitlose Realität. Dieses Lachen der Mitschüler, kritischer Blick des Lehrers fühlen sich dann auch Jahre später immer noch total frisch an, als ob das gestern gewesen wäre, wenn du eben in ähnlichen Situationen bist oder in ähnliche Situationen hineinkommst. Vielleicht ist das dann eben heute eine Präsentation im Büro, vor einer Menge, vor einem Podium. Und plötzlich spürst du dann eben auch wieder dieses unangenehme Unbehagen. Du weißt nicht genau, warum, aber dein Körper erinnert sich. Und diese Bruchstücke der alten Erinnerungen wurden aktiviert und du fühlst dich dann wieder wie das Kind vor der ganzen Klasse. Ein weiterer Aspekt, der die Arbeit dieses Hippocampus eben erschwert, ist diese emotionale Intensität. Also es ist abhängig davon, wie intensiv diese Emotion ist. Je stärker die Emotion ist, desto schwieriger wird es für diesen Erzähler, für diesen Geschichtenschreiber, alle Puzzlestücke zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Das kann man sich natürlich auch vorstellen. Der versucht jetzt gerade eine Geschichte zu erzählen und alles um ihn herum blinkt und leuchtet vor Alarmsignalen. Da kann der das nicht mehr zu einem vernünftigen Gesamtbild zusammenfügen. Und stattdessen werden dann eben diese einzelnen Fragmente, Gesichtsausdruck kann es zum Beispiel auch sein, oder eben die gesamte Atmosphäre einfach isoliert gespeichert. Und diese Fragmente können dann später durch ganz ähnliche Reize ausgelöst werden, ohne dass du bewusst verstehst, warum. Das könnten aus ganz anderen Bereichen sein. Und das ist der Grund, warum manche Situationen eben unangenehme Gefühle hervorrufen, die überhaupt gar keinen Zusammenhang mit deinem aktuellen Leben haben. Die gute Nachricht ist aber, dass dieser Hippocampus, dieser Geschichtenerzähler, Geschichtenaufschreiber, der ist lernfähig. Wie kannst du den wieder, ja, kannst du dem etwas lehren, genau wie bei dem Wächter auch, zum Beispiel übers EMDR. Das EMDR kann eben helfen, diese zerbrochenen Geschichten neu zu schreiben. Mit EMDR kannst du dir ungefähr vorstellen, ist es so, dass dieser Geschichtenerzähler dann quer durch seinen Raum, wo diese ganzen Fragmente drin rumliegen, diese Fragmente einzeln einsammelt und dann eben so einer vernünftigen Geschichte wieder zusammenbaut und das dann quasi in die Vergangenheit hineinschreibt oder hineinsteckt. Das ist so, als würdest du dem sagen, lass uns das einfach nochmal anschauen, wo gehört diese Erinnerung hin, was bedeutet die für mich heute? Und auf diese Weise kann dann die Vergangenheit wirklich in die Vergangenheit zurückkehren und dein innerer Geschichtenerzähler findet wieder zu seiner Ordnung zurück. So, das waren jetzt mal die zwei wichtigsten Hauptbestandteile in unserem Gehirn, die eigentlich dafür ja zuständig sind, dass wir eben bestimmte Traumaleid überhaupt in unserem Kopf haben und die immer wieder hervorkommen. Das soll es erstmal für diesen Teil gewesen sein. Es wird noch weitere Teile geben, die sich eben mit der, ja, ich sag mal, wissenschaftlichen Herangehensweise mit diesem Traumaleid beschäftigen. In der nächsten Folge gucken wir uns zum Beispiel das Belohnungssystem an. Was hat unser Belohnungssystem, das zum Beispiel das Dopamin als Hauptbestandteil hat, was hat das denn nochmal für einen Einfluss darauf, wie wir eben mit diesem Traumaleid umgehen? Was gibt es aber auch in Richtung Neuroplastizität zu wissen? Früher hat man gedacht, unser Gehirn ist immer gleich. Das kriegen wir am Anfang und wächst nur ein bisschen und danach ist alles in Ordnung. Mittlerweile gibt es eben das Konzept der Neuroplastizität, dass eben unser Gehirn sich auch verändern kann, dass wir Dinge neu strukturieren können. Natürlich geht es in beide Richtungen. Einmal durch das Trauma oder durch ein Traumaleid wird natürlich auch unser Gehirn ja neuroplastisch verformt. Aber wir können es eben auch umdrehen, um dann genau wieder in die richtige, ja, das Ganze richtig zu verarbeiten und eben an die richtigen Stellen zu schieben. Und zu guter Letzt haben wir dann auch noch sowas wie die Epigenetik. Was ist jetzt Epigenetik? Epigenetik ist ebenfalls ein wissenschaftlicher Bereich und das ist der Bereich, wenn die Genetik sich mit unserem gesamten Genom beschäftigt, dann ist die Epigenetik, die setzt quasi obendrauf und sagt etwas darüber aus, welche Gene wirklich von uns genutzt werden. Natürlich werden nicht immer alle genutzt, sonst wären wir nicht in unserer Struktur des Menschen, sondern wären vielleicht nur eine riesengroße Amöbe. Die Epigenetik bestimmt, welche Gene eben exprimiert werden und durch unsere Lebensweise, aber auch eben durch Traumaleid wird unsere Epigenetik zum Teil auch verändert. Und um das und um die anderen beiden Themen geht es dann eben im nächsten Teil dieser Episode. Ich freue mich darüber, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Wenn du Fragen hast, Anmerkungen hast, schreib mir Kommentare, auch in der Podcast-App deines Vertrauens. Du kannst auch gerne auf meine Website gehen, dr-timo-schüler.de oder auch die Kontaktmöglichkeiten über die Shownotes nutzen. Ich freue mich darauf, dich wieder beim nächsten Teil begrüßen zu können und verbleibe wie immer mit, behalt einen klaren Kopf und mach's gut.